Gestern Nachmittag auf der Rückfahrt von der Bundesratstagung und Bundeskonferenz in Kassel habe ich Klassikradio gehört und auch die bringen ab und zu mal Werbung. Und in dieser Werbung habe ich eine neue Definition von Glück gehört, die ich allerdings dann nicht jetzt in die Predigt einarbeiten wollte. Da hieß es vom Möbelhaus Segmüller, das ist Glück, dass es jetzt 6 Esszimmerstühle zum Preis von 4 gibt. Hab gedacht, ja, das ist auch eine Definition, aber nicht unsere heute. Was ist Glück? Erlaubt mir ganz am Anfang die doch sehr persönliche Frage. Bist du glücklich? Diese Frage lohnt sich, die nächsten 15 bis 20 Minuten mitzunehmen und zu bewegen. Was ist Glück? Bevor wir diese Frage anhand eines Verses aus dem 73. Psalm nachgehen, den Gerhard gerade gelesen hat, ein Blick ins Internet. Hier gibt es zum Thema Glück Stunden, viele Stunden Material. So ein klein wenig überschneidet sich das. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es einen Weltglückstag gibt? Dieser wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 2012 ins Leben gerufen und wird seitdem jedes Jahr am 20. März begangen. Das habe ich nicht gewusst, der verfolgt wohl politische Ziele oder eine politische Agenda. Gelernt habe ich auch, wie Gerhard schon erwähnt hat, dass es Glücksforscher gibt. Das sind anerkannte Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen, die in einem anerkannten Zweig der Wissenschaft forschen. Glücksforschung ist ein anerkannter wissenschaftlicher Zweig. Und außerdem gibt es den schon erwähnten weltweiten Glücksländerindex, der einmal jährlich aufgestellt wird. Wir haben gehört, Finnland führt ihn aktuell an. Interessant, bereits das 8. Mal in Folge. Obwohl am finnischen Sozialstaat kräftig gespart wird, haben viele augenscheinlich noch das Gefühl, in einem intakten System zu leben. Und bei Deutschland ist noch Luft nach oben mit Platz 22. Glück spielt offensichtlich eine bedeutende Rolle. Ist wichtig für die meisten Menschen und auch erstrebenswert. Interessant. Laut amerikanischen Wissenschaftlern leben glückliche Menschen durchschnittlich 7 bis 10 Jahre länger. Sie gewinnen also im Durchschnitt ebenso viel Lebensjahre wie Nichtraucher gegenüber Rauchern. Also aufgepasst. Ideal also, wer als glücklicher Nichtraucher lebt. Was ist nun Glück? Hierzu gibt es unendlich viele Abhandlungen, aber keine allgemeingültige Vorgabe. Die Definition von Glück ist stark zeit- und auch kulturabhängig. Und Glück, das wissen wir zu Genüge, wird zudem von jedem Einzelnen subjektiv festgelegt und empfunden. In der Glücksforschung beschäftigt man sich mit Glück im Sinne von glücklich sein, also dem subjektiven Wohlbefinden und nicht mit Glück haben, also dem Zufallsglück, zum Beispiel ein Lottogewinn, ein knapp vermiedener Unfall oder eine mit Muscle bestandene Prüfung. Bei Glück als subjektivem Wohlempfinden wird zweierlei unterschieden. Zum einen glücklich sein im Moment. Da geht es um das emotionale Wohlbefinden, zum Beispiel angesichts eines berührenden Panoramas während einer Wanderung, bei einem Spaziergang am Strand, bei einem guten Essen. Und jeder von uns, so hoffe ich, könnte viele solche glücklichen Momente aus seinem Leben hinzufügen. Aber es wird unterschieden auch in das Zweite, nämlich glücklich sein als dauerhaftes Gefühl, als eine generelle Zufriedenheit mit dem Leben. Und um dieses Glücklichsein, um diese generelle Zufriedenheit geht es schwerpunktmäßig, auch in der Forschung übrigens, wenn wir über Glück reden. Gerade aus der Glücksforschung ließe sich viel Interessantes und teilweise auch Hilfreiches ableiten und sagen. Allerdings möchte ich nur einen einzigen Aspekt herausgreifen, der uns dann direkt zu Psalm 73 führt. Auch die Glücksforschung stellt fest, der Statuswettbewerb, also das Vergleichen mit anderen, spielt für den Menschen eine große Rolle. Je nachdem, wie ich empfinde, dabei abzuschneiden, kann mein Ergebnis des Vergleichens erheblich Einfluss auf mein persönliches Glücksempfinden nehmen. Das, denke ich, zeigt der noch im Gedächtnis befindliche und gelesene Psalm 73. Wie kommt nun der Psalmbeter im 28. Vers, also ganz zum Schluss dieses Psalms, zur Erkenntnis, Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück? Um uns das zu erschließen und diese Erkenntnis möglichst nachempfinden zu können, müssen wir uns zunächst den gesamten Psalm 73 in den Blick nehmen. Dieser Psalm leitet den dritten Teil des Psalmbuches ein mit den Asaph-Psalmen. Das ist Psalm 73 bis 83. Diese werden auch Klagelieder des Volkes Israel oder das Krisenbuch der Frommen genannt. Interessant, der Psalm 73 selbst wird auch als das kleine Hiob bezeichnet, weil er sich wie das Hiob-Buch unter anderem mit der Frage nach Gottes Gerechtigkeit herumschlägt. Asaph, der als Verfasser benannt wird, ist ein Levit. Die Leviten, einer der 12 Stämme Israels, sind als Helfer der Priester für den Tempeldienst eingeteilt und dort für die Einhaltung auch der Regeln verantwortlich. Asaph dient als Gesangsmeister Davids am Heiligtum. Und von Asaph leitet sich eine ganze Gilde von Tempelsängern und Musikern ab. Er führt also ein Leben, in dem Gott eigentlich im Mittelpunkt steht. Und auch der Dienst dem Volk Israel gegenüber. Und doch, ihm geht es schlecht. Und er kann sich an den Glücksmomenten seines Lebens nicht so recht freuen. Er ist angefochten, an Gott irre geworden und drauf und dran, seinen Glauben hinzuschmeißen und sich von Gott abzuwenden. Ihm macht besonders zu schaffen, dass es ausgerechnet den Gottlosen, denen, die Gott leugnen, die sich einen Dreck um Gott scheren, im Gegensatz zu ihm augenscheinlich so gut geht. Die sind gesund und mehr als gut genährt, nimmt er wahr. Die sind erfolgreich und reich. Die sind hochmütig und mächtig und erfreuen sich auch noch bei vielen der Sympathie. Diese Ungerechtigkeit, dass es den anderen, die es in seinen Augen doch nicht verdient haben, nur gut geht, nagt an Asaph. Aber noch viel mehr nagt an ihm, dass es ihm selbst, der es aus seiner Sicht eigentlich eher verdient hätte, dass es ihm selbst nicht gut geht. Was nützen ihm seine Anstrengungen, sich nach Gottes Geboten zu halten und treu seinen Dienst zu tun? Diese neidvollen Gedanken schmerzen Asaf sogar körperlich. Er ist zutiefst verbittert und sein Verstand funktioniert nur noch eingeschränkt, beziehungsweise eingeengt. Hand aufs Herz, kennen wir das? Kenne ich das? Warum bin gerade ich krank, vielleicht schwerst krank, und nicht die anderen? Hintergedanke, vielleicht die es ein bisschen mehr verdient hätten. Warum habe ich weniger als die anderen? Warum haben die anderen den Erfolg und ich nicht? Warum wird der andere zumindest vermeintlich mehr geschätzt als ich? Und das auch noch, obwohl die anderen im Gegensatz zu mir nichts mit Gott am Hut haben oder zumindest weniger fromm sind als ich. Keine meiner Hoffnungen, keine meiner Rechnungen, die ich insgeheim aufgemacht habe, geht auf. Trotz Glaube, trotz Gebet, trotz Gottvertrauen nicht. Das können dunkle Momente oder sogar längere dunkle Phasen sein. Wie kommt nun Asaf aus dieser Krisensituation heraus? Er geht, so heißt es, zum Heiligtum, wahrscheinlich dem Jerusalemer Tempel, und dort begegnet er Gott. Er erfährt dort ganz konkret seine Nähe. Aus dieser Gottesnähe heraus bekommt er eine neue Sicht und auch Einsicht geschenkt. Vorher der Tunnelblick, den beschreibt übrigens der englische Evangelist Spurgeon, der ja immer für kernige Worte zu haben ist, so: neidische Augen sehen alles vergrößert. Neidische Augen sehen alles vergrößert. Vorher also der Tunnelblick, und nun sieht Asaf das scheinbare Lebensglück der Gottlosen in einem anderen Licht, weil er mit den Augen Gottes nicht mehr nur auf das Vordergründige sieht, sondern auf die Lebenssumme der Gottlosen und auf Gottes Schlussrechnung dazu. Was haben diese zu antworten, wenn Gott fragt: Was hast du mit deinem Leben gemacht, das ich dir geschenkt habe? Was hast du mit mir gemacht, dem du dein Leben zu verdanken hast? Doch auch hier, das Entscheidende ist nicht der Blick auf die anderen, sondern das Entscheidende, das die Nähe Gottes an ihm bewirkt, ist die neue Sicht auf das eigene Leben. Asaf merkt, dass Gott ihn trotz seines Leidens und aller offener Fragen nie losgelassen hat. Er erlebt sich in seiner Krisensituation von Gott getragen und gehalten. Durch Gottes Nähe erfährt er Trost. Wörtlich heißt es in einer älteren Übersetzung: Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Heil. Asaf reflektiert, dass auch sein Leben einmal zu Ende geht und er durch seine Nähe zu Gott zuversichtlich seinem Lebensende entgegensehen und auch entgegengehen kann. Diese Erfahrung fasst nun Asaf in großer Dankbarkeit am Ende des Psalms zusammen in der Erkenntnis, dass das wahre Lebensglück und alle Lebensfülle in der unzerstörbaren Gemeinschaft mit Gott liegen, die über unser Leben hinaus hält, und zwar als Gabe von Gott. Die Nähe Gottes, nicht über meine Leistung erreichbar, also unverdient, von Gott geschenkt, bewirkt Dankbarkeit, bewirkt, ohne vergleichen zu müssen, ein Genug und damit Zufriedenheit. Zum Schluss stellt sich für uns die Frage, wie komme ich in die Nähe Gottes? Eher aktiv? Luther übersetzt den Vers 28 unseren Chorsängern sicher sofort im Ohr: Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Oder eher passiv, Gott nahe sein. Die hebräische Formulierung ist hier tatsächlich doppeldeutig und wird damit zu Recht unterschiedlich übersetzt. Entscheidend dabei ist, Gott will jedem von uns nahe sein. Gott, den wir weder denken noch erfassen können, dieser heilige, allmächtige Gott will völlig unbegreiflicherweise der Gott mit uns, der Gott bei uns und der Gott in uns sein. Er will zutiefst Gemeinschaft mit dir und auch mit mir. Dafür ist er in Jesus Christus auf die Welt gekommen, dem Immanuel, was so viel heißt wie Gott mit uns. Gottes Nähe und die Gemeinschaft mit ihm kann ich also weder machen noch verfügen. Aber ich kann mich Gott öffnen. Ich kann mich aufmachen und bewusst ihn und auch seine Nähe suchen. Er findet mich und lässt sich finden, zum Beispiel im Gottesdienst, im Abendmahl, im Bibellesen, im Beten, im Singen, im Helfen, im Feiern, im Stillesein, zu Hause, unterwegs, in der Natur, in der Freude und im Leid, schlicht überall, wenn ich offen für die Begegnung mit ihm bin und seine Nähe suche. In seiner Nähe und in der Gemeinschaft mit ihm, angenommen von ihm, werde ich dankbar für alles, was mein Leben ausmacht und erlebe wahres Lebensglück. Frei davon, dem selbstdefinierten Glück, wie auch immer, unter großen Anstrengungen nachjagen zu müssen. Frei von jedem vergleichen müssen. Und auch frei in bedrängter persönlicher Lebenssituation. Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. In diesem Sinne wünsche ich uns allen Glück. Das Glück, das in der Nähe Gottes ist und in der persönlichen Gemeinschaft mit ihm, was dort dauerhaft zu finden ist. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich